Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Parks sind überall auf der Welt die grünen Lungen der Stadt. Wegen ihnen ist es dort ein bisschen weniger heiß als sonst und für die Menschen sind sie Räume zum Spazieren, die Bänke zum Mittagessen, der Rasen zum Spielen, Joggen oder Schutten. Für die Fauna, Flora und Pilz sind Parks auch wichtige Lebensräume. Im Margrethenpark am Rand von Basel, um das jetzt denn gerade geht, hat es zum Beispiel eine grosse Kolonie von Kreien. Es hat auch häufig Wasser, Brunnen, Planschbecken und so weiter in einem Park. Im Fall vom Margrethenpark ist speziell, dass es ein paar Quellen und Brunnenstuben hat, um das Wasser, das vom Bruder Holz oben herabkommt, am Hügel oben dran zu fassen und zu leiten. Basel hat das Trinkwasser für ihn vor allem aus solchen Quellen aus der Region gehabt. Heute ist das aber anders. Das Wasser wird von Trinkwasseraufbereitungsanlagen in der Hart oder der Langen Erle bereitgestellt. Die meisten Leute merken nicht, dass es auch in einer Stadt Quellen gibt. Darum hat man im Margrethenpark eine von diesen Quellen für die Bevölkerung sichtbarer gemacht. Man hat dort überhaupt etwas Spezielles ausprobiert und ein nachhaltiges und gescheites Wassermanagement eingerichtet. Wie genau, das hören wir jetzt gerade von Daniel Kühri. Er ist unter anderem Spezialist für Quellen und Lebensräume rund um die Quellen. Er hat die Stadtgärtnerin Basel bei diesem Projekt dürfen beraten. Wir sind gerade zuerst einmal eine von diesen Quellen anschauen.
Das ist jetzt einfach die alte Brunnenstube, die man hier hat, die vorher einfach unauffällig hier geschlummert hat. Es hat auch noch einiges an Gebüsch drumherum, wo jetzt man für die Bauarbeiten natürlich weggenommen hat, aber man möchte es sicher wieder aufwachsen und auch die Zugänglichkeit nicht nur weiter fördern. Man will auch die Brunnenstubentüren noch erneuern. Das ist auch nicht ganz so, wie es jetzt oder wie es früher war. Man wird einfach historisch wieder ein bisschen in Schuss klopfen. Und was man gemacht hat, man kann aufgehen und man hat hier, bevor jetzt die Steinbrücken hier reingelegt worden sind, muss man sich vorstellen, dass vielleicht ungefähr gegen 50 cm tiefen Absatz hier noch war, unter dem, was man jetzt sieht. Und dort hat man ein Loch drin gemacht, wo jetzt das Quellwasser rauskommt, das hier innen gefasst wird. Das Quellwasser, das jetzt eigentlich noch in den Zwischenräumen von diesen grossen Steinbrücken hier abgeleitet wird. Und nachher einfach dort in die Rinne geht. Und man hört jetzt, wenn man reinlässt, hier noch sehr schön, wie es innen plätschert. Es ist nicht ein riesiger Wasserfall, aber es ist ein sanftes Geplätscher. Also eine dauernde, kontinuierliche Wasserschüttung, die man hier hat.
Da steht jetzt 1889 oder so etwas. Ist das möglich?
Nein, das hat
etwas anderes.
FC Basel 1893.
Aha.
Das ist ein Fußballfan. Nein, Datierungen hat es. Es hat innen zum Teil Datierungen drin gemacht. Wir haben ja in einem Beat Scarpadetti und der Gemeinde Binningen. Und wir haben eigentlich noch einmal eine Untersuchung gemacht, ja, überall die Quelllebensräume. Quelllebensräume einerseits und gefasste Quellen, die es in Binningen hat, die eben der Wasserversorgung gedient haben. Und die sind alle lustigerweise um Zeit, also ein Jahrzehnt oder so nach der Kantonstrennung, neu irgendwie instand gestellt worden. Sie sind ja eigentlich, also sind ja hier gerade an der Kantonsgrenze. Also die Strasse unten ist ja die Grenze zwischen Kanton Basel-Stadt und Basel-Land. Und da
ist noch Binningen
da? Das ist Binningen, ja. Der ganze Park ist auch Binningen, wird aber von der Stadtgärtnerei Basel betrieben oder unterhalten und auch erneuert und so weiter. Also von dem her sind wir hier an einem Ort, wo ja, die Kantonsrennung sicher von Bedeutung war. Und Basel hat dann natürlich die Quellrechte, die sie hatten, an diesen Quellen nochmal bekräftigt. Wir haben das jetzt nie ganz genau gefunden, historisch. Beat Scappatetti ist ja Historiker, aber wir sind jetzt nie wegen dem gross ins Staatsarchiv gegangen. Aber man wird dort sicher noch irgendwelche Unterlagen finden, auch wo vielleicht das bei den Viren von der Kantonstrennung noch irgendwann festgehalten haben.
Was ist das für eine Zahl? Wann war die Trennung von den beiden Kantonen?
Die Trennung Basel-Land, Basel-Stadt war 1833. Und die Datierungen, die man sieht, gehen vielleicht von 1839 bis 1848, irgendwie so umeinander. Sie sind meistens auf der Innenseite irgendwann, manchmal hat es auch außen noch eine Jahreszahl. Und wir sind mit der Kantonsarchäologie Basel-Land mal noch da gewesen. Die haben das also auch entsprechend datiert aufgrund von der Bauweise, aufgrund von der Steinmetzzeichen, wo man ja immer findet, wenn etwas aus so einem Stein eben gemacht worden ist. Das sind eine gute Indizien, die sie haben, der Mörtelprobe. Es entspricht wirklich dem, was in dieser Zeit verwendet worden ist.
Was wir jetzt hier sehen, ist eine der Quellen des Margaretenparks.
Ja, und man hatte ja zwei Brunnenwerke im Grossbasel. Zwei grosse Brunnenwerke. Das ist einerseits das Spalenwerk und andererseits das Münsterwerk. Und das Spalenwerk, das sind all die Quellen, die auch auf Binniger Boden im Dorenbach, Altschwiler Weiher, in Soleil-Holz hineingehen. Und dort hinten, die sind auch noch aktiv. Im Moment wird das Wasser in Altschwiler Weiher geleitet. Es hat immer noch eine Sammelleitung dort von diesem Quellwasser. Und das ist jetzt Teil vom Münsterwerk, wo also jetzt rechtsufrig vom Birsig entlang geleitet worden ist. Und da hat es noch eine Menge Quellen dran, wo jetzt im ganzen Hang Margarete bis gegen Bottmigen und in Bottmigen selber sogar, wo jetzt auf der Höhe, wo das Spital jetzt ist, zum Beispiel, hat es auch noch eine der höchstgelegenen historischen Quellen für die Basler Wasserversorgung.
Also man hat aus dem ganzen Umland hat man das eigentlich gesammelt oder angeleitet?
Ja.
Vielleicht sollte man nochmal für all die Leute, die halt Basel nicht so gut kennen oder die Umgebung nicht so gut kennen, muss man vielleicht noch kurz sagen, das hier oben ist ein Hügel, der heisst Bruderholz. Und das geht eigentlich noch relativ weit hinter, entlang vom Leimental sozusagen.
Nord-Süd-Richtung ausdehnt, ja.
Ausdehnt. Und
wo der Nordhang von diesem Rücken, es ist eigentlich so eine Rücken, wo einerseits auf der einen Seite das Birstal ist, auf der anderen Seite Birsigtal oder Leimental. Und oben hat es ein Plateau, eine Ebene. Und dort hat es auch Lösslehm drauf. Also Lösslehm ist etwas, das während der Eiszeiten abgelagert worden ist. Das sind zum Teil ganz mächtige, dicke Schichten, die nicht sehr sickerfähig sind. Also viel Wasser, das jetzt hier aus der Quelle kommt, tut gar nicht wahrscheinlich auf dem Ding so oben versickern, auf dem Rücken, sondern wird noch abgeleitet, kommt von weiter her, vielleicht vom Blauen, vom Jura oder aus anderen Schichten. Das ist alles nicht so hundertprozentig geklärt. Da muss man ziemlich umfangreiche Studien machen, auch hydrogeologisch, wo denn das wirklich herkommt.
Also spannend dunkt mich jetzt. Ich bin sehr viel das Strösschen hier entlang gelaufen. Ich habe mich natürlich nie geachtet auf die Einfassung von der Brunnenstube. Aber auch ganz generell denken Stadtbewohnerinnen selten darüber nach, dass es in ihrer Umgebung vielleicht Quellen könnte haben. Man denkt immer, die sind in den Bergen oben. Das sieht dann so kaskadiert und so schön oben runter ins Mittelland. Mhm. Aber in Wirklichkeit braucht es so ein Hügel oder irgendwelche gleitfähige Schichten in der Geologie.
Ja, abdichten die einfach, ja.
Und dann kommen die bis da oben,
ja. Genau.
Und also der Verdienst von diesem Projekt da jetzt im Margaretenpark ist, dass wir das sehen und glaube ich auch die anderen beiden noch sehen, oder?
Ja, die ist jetzt die, wo man wirklich einfacher können sichtbar machen. Die anderen sieht man eigentlich nicht so, die sind versteckt. Es hat dann sonst noch bei der Kunsteisbahn hinten hat es einfach noch Quellen, die gefasst sind, auch die sind allerdings in Schacht unten. Da muss man sich vorstellen, dass man einen Schacht runtergeht und dann 2,5-3 Meter unter dem Boden ist, wo dann einfach die Bodenschicht quasi ist von dieser gefassten Quelle. Und die kann man natürlich nicht so einfach wie jetzt hier einfach nur ein Loch bohren und dann ein Bächle machen, dass man den Leuten das wieder zeigt. Das ist jetzt geplant, auch hier nachher noch eine Informationstafel aufzustellen, die sagt, dass das eben Quellwasser ist. Und es gibt dann hier so etwas wie einen kleinen Quellbach, man wird jetzt auch nicht wahnsinnig schützen. Es soll auch einladen, die Kinder zum Beispiel, zum da drinnen, man sieht sie dann mit den Stiefeln rumtrampeln und so. Es ist sowieso nicht ein natürliches Substrat, also das, was jetzt da ist, ist eigentlich abdichtet. Man hat Beton genommen, hat aber sehr viel Stein reingebracht, dass es eine raue Oberfläche gibt. Aber man möchte einfach durch das zeigen, schaut mal, es hat mit in der Stadt, hat so natürliche Wasseraustritt zum Boden aus, wo man früher genutzt hat. Das könnten aber auch Bächle sein. Das ist so quasi eine verkürzte Information, die so etwas aussagen kann. Das wird jetzt eigentlich noch unterstützt mit einer Tafel, wenn dann die fertig gestaltet ist.
Aber Sie könnten sich vorstellen, dass da trotzdem, auch jetzt mit dieser einfachen Gestaltung, mit diesen Steinen und so, dass da jetzt trotzdem vielleicht eine neue Art sich könnte noch ansiedeln, also Pflanzen oder vielleicht Insekten?
Es hat jetzt, lustigerweise, in der Brunnenstube innen hat es kleine Krebsli und das sind typische Arten vom Grundwasser. Also das heisst, Grundwasserarten sieht man in so Brunnenstuben auch immer wieder. Also die Brunnenstuben sind ein Fenster zum Grundwasser, wenn es jetzt darum geht, die Fauna kennenzulernen. Also die sieht man dort plötzlich rumjagen. Sie sind ganz weisse kleine Krebs von vielleicht gegen einen Zentimeter Länge, wo und durch das sie immer im dunklen Leben die Augen zurückgebildet haben, die sind also blind, verlassen sich auf andere Sinn, um herauszufinden, wo sie jetzt sind. Und man muss sich auch vorstellen, dass so ein Grundwasser ein Lebensraum ist, wo sehr wenig Nahrung überhaupt da ist. Und darum gehen die Gleittiere eigentlich immer wieder, die sich bewegen, suchen Nahrung, gehen zum Teil in natürlichen Quellen, auch in den Oberläufen der Quelle Bach und gehen dann wieder in den Quellmund zurück. Das ist, eben, man hört es hier plätschern in dieser Dohle, das Wasser nach einer kurzen Strecke von vielleicht ja, kaum 10 Meter geht nachher in so eine Dohle rein, wo es nachher weitergeleitet wird in eine grosse Zisterne. Und die grosse Zisterne, die sammelt das Wasser nachher und das Wasser steht nachher im Sommer zur Verfügung zum Gießen vom Rasen, wenn es mal ganz trockene Tage gibt oder Wochen gibt im Sommer, nachher auch für die weiteren Kulturen, die man links und rechts hat. Man hat jetzt auch die ganze Bewässerung umgestellt auf ein automatisiertes Bewässerungsprogramm. Das hat uns die Leute von der Stadtgärtnerei eben auch erklärt, sodass man einen optimalen Einsatz auch von diesem Wasser kann garantieren. Es ist halt auch, wenn man die Chance nutzt, so eine neue Konzeption, eine Sanierung zu machen von so einem grossen Park. Dann tut man einerseits historische Sachen natürlich wieder führen holen. Das ist ganz ein wichtiges Anliegen. Also Gartendenkmalpflege. Aber auf der anderen Seite eben auch, man will Naturwert wieder aufwerten. Man will schauen, was ist eigentlich natürlicherweise, was hat hier an Pflanzen, an Bäumen, an Sträuchern die optimalen Wuchsbedingungen und wird die spezifisch und gezielt fördern. Das ist ein zweiter Aspekt. Und der dritte Aspekt, eben, man will natürlich auch So Eingriffe, die man machen muss, wie Bewässerung, möchte man möglichst optimieren und dort auch eine modernste Technik reinbringen.
Wir haben eben schon einmal zusammen einen Beitrag gemacht über Quellen und Sie haben mir dort erzählt, und das ist für mich sehr eindrücklich hängen geblieben, die meisten Leute ihre privaten Gärten mit Trinkwasser besprühen. Das
macht die Stadtgärtnerei natürlich, wo sie nicht Wasser sammeln.
Und das ist der Trick jetzt hier. Man tut das sehr gezielt, das Wasser sammeln. Es kommt in ein grosses Retentionsbecken und dann kann man es brauchen. Und es ist eben kein Trinkwasser. Es ist nicht vorher durchklären lassen.
Es ist natürlich Wasser, das sehr sauber ist. Aber es hat jetzt punkto Keim nicht die Trinkwasserqualität, die gefordert wäre. Darum hat es auch keinen Wert, die Quelle jetzt wieder für Trinkwasserversorgung regulär zu nutzen. Da wäre der Aufwand viel zu gross, dass man die eigentlich unterhaltet, die Wasserqualität wird garantieren will. Oder dann muss man es sonst aufbereiten, mit UV-Filtern, mit Chlorieren, was man alles nicht gern macht. Beim Trinkwasser müssen wir es wieder so in einen Zustand bringen, dass es eigentlich nicht Gesundheitsgefahr für die Menschen darstellt.
Und das ist ja noch spannend, weil es hat hier nebenan, gar nicht viel weiter, hat es einen Trinkwasserbrunnen. Da hat es wirklich genau. Dort, wo Leute würden trinken gehen, weil es ist einfach der richtige Brunnen und nicht eine Quelle. Dort kommt jetzt noch Trinkwasser.
Genau, das ist natürlich die Quelle, hat einmal direkt den Brunnen, das ist ein städtischer Brunnen eigentlich, in diesem Park versorgt mit Wasser. Und das hat man aber dann abgehängt im Zug von dem, dass man die ganze Trinkwasserversorgung natürlich in der Stadt neu konzipiert und neu auf die Beine gestellt hat. Ja, was man auch sagen kann, es hat noch weitere halt von diesen Quellen am ganzen Nordrand entlang, wo es alles natürlich abgehängt ist, wo nicht mehr da sind, zum Teil auch eindrückliche Bauwerke, ganze Gänge von 20, 30 oder über 100 Meter Länge, wo man auch noch durchlaufen kann, weil sie gemurrt sind. Andere sind ein bisschen am Einstürzen. Es hat dort unter der Margretenkirche jetzt auch noch einen Gang, einen sehr langen, der ist glaube ich 160, 180 Meter lang, wo zum Teil nicht alles mit Gewölb gesichert ist. Dort ist ein bisschen Einsturzgefahr, da hat man jetzt auch gesperrt. Also dort kann man jetzt nicht mehr einfach so reingehen, aber es ist auch die Frage, kann man das wieder historisch sanieren? Es ist einfach auch, die Denkmalpflege ist auf diesem Gebiet noch nicht sehr aktiv, das sagen sie auch. Sie haben viel zu wenig Ahnung, was überhaupt unter dem Boden los ist am Bauwerk. Sie haben natürlich schon genug zu tun mit dem, sich auseinandersetzen, was über dem Boden ist.
Also was ich auch noch gelesen habe, auf dem Flyer, den Sie mir gegeben haben, also es hat das Retentionsbecken, das man dann daraus bewässern kann. Aber man hat dort unten einen Spielplatz, wo Wasser drin ist. Und dort tut man eigentlich recyceln. Also das Wasser, das weggeht, kommt man dann auch wieder rauf. Ja. Das heisst, es ist dort auch sorgsam mit Wasser umgegangen worden.
Man schaut jetzt natürlich allgemein in der Stadt, das sind Stichwort Schwummstadt, also möglichst viel Wasser versickern zu lassen, nicht einfach abzuleiten, wo eben wieder das Grundwasser kann anreichen, sodass man wieder an anderen Orten Wasser hat. Vor allem die Wassermenge, die jetzt mit Klimawandel sehr kleine Probleme werden kann. Auch in unseren Breiten, südlich von den Alpen, kennt man das schon ziemlich lang, das Problem mit den trockenen Sommern. Aber da ist es eigentlich dann schon ein Problem, das neu ist. Man muss sich neu mit auseinandersetzen. Und eben, mehr Schatten reinbringen ist auch etwas, was die Verdunstung reduziert. Und die Hitzeintrag natürlich reduzieren, der auch wieder einen Einfluss hat auf die Verdunstungsrate, nachher aus den Böden raus und so weiter. Und auch aus den Pflanzen, die natürlich auch mit ihrer Transpiration recht viel Wasserdampf abgeben im Sommer an die Luft. Und wo natürlich dann durch das eigentlich, wenn sie warm ist, sehr, sehr viel mehr so Wasserdampf hat als im Winter, wenn einfach kalte Temperaturen herrschen.
Ja, und aber was interessant ist, wir haben hier eigentlich sich überschneidende Interessen, zwei Fliegen auf einen Schlag, weil wenn man jetzt mehr Bäume und Gebüsche und so weiter macht, damit auch das Wasser nicht gerade verdunstet. Und das tut eigentlich auch Menschen gut, oder? Und die können dann im Sommer auch profitieren, die gehen dann hier spazieren, haben eine gewisse Feuchte, eine gewisse ein Mikroklima, das angenehm ist.
Genau, es ist angenehm, um sich darin zu bewegen. Man hat ja jetzt probiert in der Stadt überall auch so mobile Beschattungsanlagen, wo Pflanzen zum Teil reingestellt werden, aufzustellen. Dort ist auch immer eine Frage, wie gut kann man die über den Sommer bringen mit dem Wässern. Also kriegt man dort wirklich genug Leute, die dann schauen, dass das bewässert. Dort kann man natürlich auch ein Mikroklima im Kleinsten schaffen. Das sind Holzkisten, die mit gefüllt werden mit einem Substrat, das wuchsförmig ist oder wuchsfähig ist für Pflanzen. Man hat dann irgendwelche Kletterhilfen, die man hat. Man hat verschiedene Kletterpflanzen, aber auch sonst Studen, die man ein bisschen zusammengemixt hat. Das gehören zum Beispiel auch Brombeeren dazu oder so Sachen, wo die Leute natürlich auch mal naschen dürfen, wenn sie dort sitzen oder an diesen Ecken sind. Es ist jetzt eine Aktion, die diesen Sommer in der Stadt Basel eigentlich an verschiedenen Orten aufgestellt worden ist. Und an verschiedenen, sie haben auch eine Grösse, dass man sie gut auf den Trottoir stellen kann, ohne den Fußgängerverkehr noch zu beeinträchtigen. Also von dem her eine Situation, die eigentlich ideal ist, um jetzt so schattige Verhältnisse zu schaffen, Kühle irgendwie in die Quartiere reinzubringen, die dann vielleicht keine Vorgärten haben, sondern nur einen Trottoir aus Asphalt und vorne dran parkierte Autos, die sich im Sommer natürlich auch wahnsinnig aufwärmen und Hitze abstrahlen, bis zu oben irgendwann ja, vielleicht 12 Uhr, 1 am Morgen. Also das sind einfach so Massnahmen, die man machen will. Es ist ein grosses Pilotprojekt, wo man dann auch begleitende Untersuchungen machen will.
Und im Winter tut man die und mehr oder weniger wieder Winter einsammeln.
Und es ist die Frage, wie gut kann man das, ist der Unterhalt von denen, dass die nicht einfach verdorren dann im Sommer. Dann können sie natürlich ihre Funktion auch wieder nicht mehr machen. Es braucht dann auch wieder Wasser, um dort rein zu tun. Darum ist die Sache, wenn man einfach so Holzkisten auf das Trottoir aufstellt, auch nicht die optimale Lösung, weil dort auch relativ viel Wasser natürlich direkt aus dem Substrat, aus dem Erdmaterial, das in dem Holzkisten ist, das auch sich stark aufwärmt, natürlich direkt verdunstet.
Man müsste eigentlich fast die Bevölkerung bitten, die gießen
genau, da eben. Und das ist auch der Sinn. Man möchte so ähnlich wie es ja Patenschaften gibt für die Baumscheiben in den Alleen, möchte man natürlich jetzt dort auch quasi Verpflichtung haben von den Leuten, die anwohnen, dass sie eben auch schauen dazu, dass sie dort auch gießen, vor allem eben im Sommer, wenn es dann sehr heiß ist. Es ist auch die Frage, eben, immer mit Mass gießen, dass man nicht noch mehr Wasser verbraucht, als überhaupt ja, nachher der Effekt ist. Also eben, das ist eine die grosse Frage. Bringt das etwas? Kann man hier flächig das Klima so verändern, verbessern, dass es bewohnbarer wird, angenehmer für die Leute in der Stadt in diesen heißen Sommern?
Offenbar ist für die Stadt Basel sind die Quellen aus dem Umland, kann man sagen, weil Basel liegt ja zwischen verschiedenen Hügeln drin,
ja,
historisch betrachtet sehr wichtig sind.
Mhm.
Ist denn der Rhein nicht auch immer eine Quelle für Trinkwasser?
Mhm. Nein, man hat eigentlich die ganze Wasserversorgung in der Stadt hat lange Zeit darauf beruht, dass man einerseits Ziehbrunnen hatte, Sodbrunnen. Das heisst, man hat gebohrt in der Stadt, man hat gewusst, irgendwann unten hat es Grundwasser. Man hat einfach runtergraben, man hat das dann eingemauert, drumherum, bis man eigentlich runtergestoßen ist auf eine Grundwasserleiter und hat dann dort eigentlich das rauf. Zuerst am Anfang, denke ich, mit einfachen Schöpfgefäßen raufgenommen, nachher auch mit Pumpen können raufpumpen. Und dann, das war das eine gewesen. Und dann in Basel hat es auch, weil ja ein grosser Teil von Basel im Biersigtal liegt, im untersten Abschnitt vom Biersigtal. Der Biersig sieht man aber eigentlich gar nicht mehr, weil er die ganze Stadt zudeckt ist. Hat es links und rechts auch Quellhorizont, das heisst natürliche Quellen, die im Bereich Spalenberg, zum Beispiel Schneidergasse, vorhanden gewesen sind. Zum Teil auch noch sichtbar gemacht worden sind.
Und der Rhein?
Und der Rhein
ist dann einfach ein Kloakel gewesen?
Ja. Wir hatten als Schifffahrtsweg natürlich gebraucht. Wir hatten gebraucht zum Fischen. Wir hatten für verschiedene andere Zwecke einfach gebraucht und immer wieder.
Das Wasser ist vielleicht weniger.
Genau. Also man hat Wasser immer entnommen. Man hat es gebraucht zum Waschen, denke ich. Und es ist halt immer klar gewesen, man geht dort hin, wo eigentlich Wasser zum Boden rauskommt, weil es vorher eben noch keine Verunreinigung möglich ist.
Ja.
Und also von dem her eine gute Qualität auch zu garantieren wäre.
Um nochmal zum Wasser zurückzukommen, Sie haben ja natürlich am Telefon schon gesagt, dass das Trinkwasser kommt heute aus der Langen Erle.
Unter Hartwald, ja. Mhm. Das ist beides eigentlich da.
Das ist im Grunde noch, ist dort der Wald der Filter und dann kommt es immer noch in eine Kläranlage und dann kommt es.
Die Wasserversorgung ist ja so, dass man eigentlich plötzlich gesehen hat, ja, so eine Quelle, wie wir sie hier haben, die ist 20 Liter, 40 Liter in der Minute, wo an Wasser kommt. Das reicht vielleicht, wenn man eine Wasserversorgung hat, wo noch damals die Hausfrauen mit dem Kessel noch durchgegangen sind und das Wasser am Brunnen geholt haben, was sie dann im Haushalt gebraucht haben. Ein Kessel, der für 5 oder 10 Liter gefasst hat, das hat gelangt für einen ganzen Tag. Und wenn man heute eine Dusche macht, tut man natürlich meistens das Gleiche oder mehrfach nur in 5 Minuten verbrauchen, wenn man unter Brause steht. Also der Bedarf an Wasser hat sich natürlich durch unsere veränderten hygienischen Verhältnisse und Lebensweise stark verändert. Auch sonst zum Putzen brauchen wir natürlich sehr viel mehr Wasser. Also eben sind ja pro Kopf und Tag sind so die 160 Liter, die man sagt, pro Kopf eigentlich gebraucht werden an Wasser. Und das muss irgendwann mal herkommen. Und die Quellen haben zu wenig geliefert, sodass man eigentlich, und zu Basel ist man dann noch gegangen, dass man 10 Kilometer südlich im Pelzmühletal, zum Teil hat es grosse Quellen, die gefasst worden sind von der Wasserversorgung Basel. Die ganze Leitung über 10 Kilometer lang hat man hier nach Basel geführt. Man hat das Wasser im Bruderholz oben vorgefiltert. Das ist dann durchgesickert durch einen Sandfilter, ist dann einigermaßen sauber gewesen. Und hat es ins Netz reingebracht, aber dann haben wir auch gesehen, das schwankt viel zu stark. Wenn es dort hinten im Jura gewittert, dann ist das einfach das Wasser trüb, das hier ankommt in diesen Quellen und nach Basel geleitet wird. Und dann hat man eigentlich auch die nicht mehr so stark gefördert. Man hat durch das aber schon relativ früh, in den 1920er Jahren, angefangen, in der Langenerle mit Grundwasser zu schauen, aus dem Rhein, aus der Wiese, aus diesen grossen Flüssen.
Wir würden einfach so, mit dem Klimawandel denkt man jetzt im Moment immer gerade sofort an die Hitze.
Ja.
Und was man jetzt weniger darüber nachdenkt, ist, dass es auch andere Formen von Extremwetter gibt, wie zum Beispiel Starkregen. Oder überhaupt viel Regen. Und wir haben jetzt eine Phase gehabt, oder, wo es im Herbst die ganze Zeit geregnet hat, das heißt, der ganze Frühling mehr oder weniger durchgeregnet. Was heisst das jetzt? Sagen wir mal, einerseits für die Natur hat jetzt profitiert, haben gewisse Grundwasserreservoir wieder ein bisschen aufgestockt werden können. Oder was heisst das auch für das Leitungssystem? Oder? Für eine Stadt, die das Trinkwasser und auf der anderen Seite Brauchwasser dann wieder ableiten. Was heisst das jetzt?
Es ist jetzt so, dass man sicher sagen kann, mit den starken Niederschlägen, die wir in der letzten Zeit hatten, die letzten Wochen, hätte es wieder mögen, die Grundwasservorräte aufzufüllen, was jetzt für die Wasserversorgung und die Wassersituation wichtig ist. Aber wenn natürlich auch wieder eine längere Trockenphase kommt, dann ist es auch wieder so, dass es wieder sehr rasch geht, bis die wieder geleert werden und wieder der Grundwasserstand wieder tiefer ist. Also man hat jetzt einfach über mehrere Jahrzehnte, wenn man Brunnenmeister fragt, den meisten Brunnen, also auf Trinkwasserversorgungssystem, hat man können zeigen, dass ein kontinuierlicher Rückgang von der Schüttungen von der Quelle stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man jetzt vielleicht einmal ein bisschen Plateau erreichen kann. Aber um das wieder aufzustocken, braucht es wahrscheinlich mehrere Jahre hintereinander, dass es wieder eine Aufwärtsbewegung käme, die eben so durchzogen sind, wo eben grosse Regenereignisse da sind, kontinuierliche, lange Regenphasen da sind, wo stetig, aber nicht in starkem Ausmaß Niederschläge runterkommen. Weil sehr oft, wenn man jetzt einen trockenen Boden hat und nachher einen starken Niederschlag hat, dann kann ein grosser Teil von dem Wasser gar nicht versickern, weil der Boden ist noch nicht sickerfähig. Dann muss zuerst angefeuchtet werden, wenn er ganz trocken ist. Und bevor das Wasser überhaupt ganz regulär kann versickern. Einfach muss man wissen, man kann sicher Massnahmen machen, wie Mulden, wo man probiert, in der Landschaft innen das Wasser zurückzuhalten. Nicht nur in der Stadt, sondern dass man würde probieren, auch in Landwirtschaftsgebiet Hanglagen, nicht Steilhänge, aber so flache Hänge, wo man mit Mulden, wo nur wenig Zentimeter, also 10, 20 Zentimeter hoch können sie, durch das Wasser, wo kommt, auch stark Regen, länger kann zurückhalten und dann die Möglichkeit gibt, dass, auch wieder, dass das Wasser wieder versickern kann. Also so Prinzipien, wo es jetzt auch Pilotprojekte gibt. Slow Water ist ein so Stichwort, wo man im Kanton Basel-Land einmal angefangen hat und jetzt auch auf ein paar Bauernbetriebe das probiert umzusetzen.
Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was Slow Water ist?
Slow Water ist eben so ein Projekt, wo das landwirtschaftliche Zentrum im Kanton Basel-Land ins Leben gerufen hat. Der Leiter dort, eigentlich für die ganze Schweiz, hat er jetzt Betrieb gesucht. Die Landwirte wären, also es wären Landwirte, die bereit sind, Massnahmen zu machen, dass man auf ihrem Gebiet, in Ackerbaugebiet vor allem, probiert, Wasser länger zurückzuhalten, mit kleinen Erhebungen, kleinen Wellen, die eine Wallhöhe hat von vielleicht etwa 10-20 cm in einem flach geneigten Gelände. Das kann schon dazu führen, dass man bei einem Rückstau doch mehrere Meter breite Wasserbereiche hat, wo einen gewissen Moment das Wasser kann stehen bleiben und Zeit hat, wirklich auch zu versickern. Auch Grünstreifen am Rand der Neckar sind ganz wichtig, weil wenn man sieht, was einfach einem Maisacker, wo keine Vegetation im Hintergrund ist, nach einem Starkregen, noch auf einem Weg, der unten ist, einfach an Erden da ist, das sind oft auch 10-20 cm, wo man noch mühsam wegschaufeln muss und eigentlich im Ackerbaugebiet noch oben noch verloren geht. Dann sieht man, dass man hier eigentlich sehr viel bewirken kann, auch wenn man einfach nur einen Streifen macht unten, wo man das hat.
Das war wieder eine Folge von «Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniel Curie recht herzlich für seine Zeit. Und in meinen Shownotes findet man wie immer ein paar weiterführende Links. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.